I'm in the closet.
Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzungen bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI+ sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und jetzt viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Ach übrigens, auch Heten dürfen zuhören.
Ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Crime in the Closet. Wir haben es tatsächlich geschafft, die vierte Woche in Folge eine neue Folge hochzuladen. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Moin Mia, moin Tobi.
Ja. Moin.
Hi. Alles gut bei euch?
Ja.
Wir haben fleißige Wochen hinter uns.
Ja, absolut.
Wirklich. Also dafür, dass wir schon zweimal oder so verpennt haben, eine Folge hochzuladen.
Weil wir ja, komm, aber hatten. Das waren ja Gründe aus Gründen.
Ja,
einmal warst du krank und dann war es halt wirklich Feiertage.
Ne? Ja,
wirklich
Gründe aus Gründen, das hast du super gesagt.
Gründe aus Gründen, ne? Zitat ja. Tobias. dafür haben wir das im Januar sehr gut gebacken gekriegt. Mhm. Aber das ist auch die letzte Folge. Die nächste kommt dann erst in 2 Wochen wieder. Ne? Bin ich richtig im Zeitplan?
Ja.
Ja.
Ja?
Ja, okay.
Wer ist denn beim nächsten Mal dran? Haben wir uns ja schon drauf geeinigt.
Special, da kommt das Special.
Genau.
Special.
Das Zuhörer-Special.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja. Genau. Also gerne.
Also ihr seid dran.
Aufruf, genau. Schickt nochmal ein, was euch auf dem Herzen liegt, was euch widerfahren ist, was wir hier auf Crime in the Closet teilen dürfen.
Genau, wir würden gerne eure Geschichten erzählen. Dafür schickt gerne eine E-Mail mit Text, mit Sprachnachricht. An team@crimeinthecloset.de und wenn ihr mögt, dann veröffentlichen wir die und besprechen dann eure Fälle.
Genau, also ich würde sagen, so eine Woche oder so habt ihr noch und dann Einsendeschluss,
genau.
Wie es immer so schön heißt. lass uns mal unseren Pre-Talk von letzter Woche einmal quasi ein Stück weit fortführen und einen zweiten Teil draus machen, weil... Tobi, hau mal raus.
The tea is hot.
Oh, völlig unvorbereitet.
Total unvorbereitet. Ist ja nicht so, als hätten wir da eine Stunde drüber gequatscht.
Ja, wir haben
und
uns eigentlich...
nochmal über andere Dinge.
Naja, also Miriam hat sich gerade eigentlich nur die restlichen TikToks nochmal angeguckt von Liebe, wen du willst.
Und die, voll ein Löwenherz.
Genau, die Liebe, wen du willst, ist ja dieser Verein, diese Organisation gegen Hasskriminalität. Und dient als Anlaufstelle für queere Jugendliche. Mhm. Ja, wo soll ich jetzt anfangen?
Ist es wirklich explizit nur für Jugendliche oder für queere Menschen generell?
Nee, es ist schon für Jugendliche, weil da gibt es ja diese ominösen WhatsApp-Gruppen, wo du halt reinkommst und dann halt dich wirklich in so eine Vorgruppe kommst du erst. Und wenn du in dieser Vorgruppe bestehst, kommst du in die Hauptgruppe.
Naja, und zu erwähnen ist ja auch, und dass die genutzten Kanäle TikTok und Instagram sind. Da musst du niemanden Ü50, Ü40 antreffen.
Ja, und diese Gruppen sind halt auch, es gibt auch eine Gruppe, die ist explizit U18.
Okay, einmal ganz kurz vielleicht für die Personen, die gar nicht im Bilde sind. Worum ging es ursprünglich mal in 2, 3 Sätzen?
Ja, die Organisation hat einen Shitstorm kassiert, weil sie mit einem sehr, sehr ominösen Video auf sich aufmerksam gemacht haben, in dem sie halt die Pronomen für non-binäre Menschen in den Dreck gezogen haben und für...
Die quasi nicht anerkannt haben und sich drüber lustig
genau,
haben.
Genau, genau.
Genau.
Und es auch einfach nicht eingesehen haben und dann sich ja mit Statements, Videos und so weiter gegen diesen Shitstorm gewehrt haben. Aber sie haben es halt mit allem einfach schlimmer gemacht und auch selbst die letzten Statements waren alle... Oh,
genau,
nee.
Part 2 kann man quasi damit einleitend beginnen, dass man sagt, sie haben es immer noch nicht verstanden.
Nee, absolut nicht, absolut nicht. Alle Statements, Videos sind dann teilweise auch wieder gelöscht worden. Zuletzt gab es halt von diesem Steven Hildebrand irgendwie ein Statement-Video zu diesen Grooming-Vorwürfen. Zu Grooming kann René, glaube ich, gut was sagen, was das beinhaltet. Wo er sich dann da auch irgendwie vehement gegen gewehrt hat, dass es nicht so wäre, weil es kamen halt Theorien auf, dass man dieser Organisation oder ihm mit diesem ganzen Drumherum Grooming vorwerfen könnte, hypothetisch. Wir wollen ja keine Anzeige kassieren. genau, dagegen hat er sich gewehrt, aber das ist mittlerweile auch wieder gelöscht worden. Und auch dieses letzte Statement-Video. Ja, sie machen halt alles schlimmer und man merkt einfach, da ist halt null Professionalität. Sie sind ja dann auch an dem einen Wochenende, genau, an dem Wochenende, wo die letzte Folge online ging, hatten wir ja auch geteasert, sind sie online gegangen, live. Und ich habe mir den Stream wirklich fast 3 Stunden angetan.
Ich 10 Minuten, habe ich ausgemacht, weil das war mit zu
doof. Es war einfach absolut peinlich.
Ja, das trifft es. Es
war absolut super cringe. Peinlich, einfach. Ja. Es war super cringe. Sie haben da diesen Jungen in die Mitte gesetzt, der dann einfach nur ganz stillschweigend sich diesen ganzen Kram antun musste. Und der Steven Hildebrand. Der Spotline da leitet, oder? Nee, das ist, glaube ich, noch jemand anderes gewesen. Okay. Mhm. Aber genau, der Steven Hildebrand, dieser Organisator oder dieser Vorstand dieses Vereins und dieser Co-Vorstand, die saßen da links und rechts, Vorständin, saßen da links und rechts so halb angeschnitten im Bild und man hat sie gar nicht gesehen und ja, es war ganz schlimm und dann kam da irgendwie, was ich in diesem Livestream an Unprofessionalität nochmal erwähnen möchte, war, dass halt wirklich jemand dann auch online gekommen ist, ne, live dazugeschaltet. Und Selbstmord, Gedanken ausgesprochen hat. So live.
Letztes Wochenende?
Ja, in diesem Livestream. Und ich weiß ich nicht, also mich hat es in dem Moment echt fertig gemacht, dass da gerade jemand live mit denen online ist und Selbstmordgedanken äußert und auch sagt, da würde er nicht die Hand für ins Feuer werfen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, um welche Person es sich da gehandelt hat. Fand ich richtig heftig und die haben halt nicht so wirklich reagiert. Also vor allen Dingen die Mrs. Burnout so, und tut das dann halt einfach richtig ab. Und
gute Hilfe.
Ja, und auf die Vorwürfe der Unprofessionalität wurde dann halt auch dann kannst du ja aus dem Livestream gehen, geantwortet. Sie waren halt null vorbereitet, sie sind überhaupt nicht auf die Thematiken eingegangen, die man ihnen vorwirft und sie haben einfach nur da gesessen, blöd auf den Bildschirm geguckt und alle negativen Kommentare einfach irgendwie so abgetan und dann könnt ihr rausgehen hier und da, so richtig patzig, richtig kindisch.
Ja, und vielleicht wollte ich gerade sagen, aber ihr.
Ja, genau.
Ich habe, wie gesagt, die ersten 10 Minuten hatte ich gesehen, aber ich habe dann irgendwann ausgemacht, weil mir das einfach zu doof war. Das fing schon damit an, dass die ihr offizielles Statement, ne, zu einem Thema, was Non-Binary betrifft, einleiten mit sehr geehrte Damen und Herren.
Stimmt, ja.
Wo ich schon so dachte, ach meine Güte, also wie dumm kann man sich denn anstellen? Stimmt,
und im Livestream wurde das angeprangert und dann meinten sie, ja, wie soll man das
denn sonst machen?
Man lernt das doch in der Schule, dass es sehr geehrte Damen und Herren heißt, so. Und dann gab es zack, 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 so viele Sachen, wo sie dann aber auch irgendwie nicht mit klar kamen.
90% davon haben sie erstmal ignoriert. Also ganz viele Zuschauende haben eben dann in die Kommentarspalte Alternativen gepostet.
Ja, so richtig legitime, ganz neutrale.
Da waren super Beiträge bei.
So liebe Leute.
90% ignoriert. Und auf irgendeinen ist er dann eingegangen und meinte, ja, das hätte man machen können.
Ja, und das war somit eigentlich der nicht passabelste. Ja. Es waren so ganz viele ganz normal gebräuchliche Wörter und Redewendungen, die man da benutzt hat. Ne? Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen oder ZuschauerInnen, so meine ich, Zuschauende, liebe Leute, liebe Fans, irgendwie so, das waren so viele Vorschläge.
Seine Reaktion alleine schon, als er darauf angesprochen wurde, dass ihr euer Schreiben an mit sehr geehrte Damen und Herren kam, ja, was soll ich denn sonst machen? So habe ich das in der Schule gelernt.
Ja.
Ja, wow. Also.
Null einsichtig.
Wie alt war überhaupt der?
37.
Ja gut, damals mag man das gelernt haben, aber man wird ja auch irgendwie über die Zeit noch ein bisschen schlauer, oder?
Mhm.
Also, just saying.
Ja, sag das mal Thomas Gottschalk, der auch als alter weißer Mann da sitzt und sagt, ja, ich besser gar nichts, ich verbessere gar nichts.
Ist ja nicht ich der einzige so, wie ich bin. Alte weiße Mann da draußen.
Ja, ja. Papst.
Ja, da hast ja auch noch einen.
Okay. Stichwort Grooming, wird das ja dem Herrn vorgeworfen wird, ne? Also meine ich, ihm wird vorgeworfen, dass er da groomt. Für die das nicht wissen, als Grooming bezeichnet man quasi, wenn ein erwachsener Mann sich schrittweise das Vertrauen von Minderjährigen erschleicht, sozusagen. Also indem die, keine Ahnung, denen irgendwas Nettes sagen, Geschenke machen, keine Ahnung, und die quasi so auf ihre Seite zieht.
Ja, da geht es, glaube ich, auch so um die emotionale Abhängigkeit und
viel Psychologie hinter.
Ja, absolut. Dass
psychische Manipulation.
Dass die minderjährigen jungen Menschen das auch gar nicht als schlecht ansehen oder als irgendwas nicht Korrektes. Ja, und gerade mit dem Hintergrund dieser Organisation, wo halt Hilfs- und schutzbedürftige Menschen auf ihn zugehen, ist das halt ein absolutes Ausnutzen dieser auch, wie nennt man das?
Schutzbefohlenen?
Genau.
Mhm. Ja. Ja, ich hatte ja gesagt, so, lass uns mal kurz über Grooming sprechen und unsere Erfahrungen damit, weil, wenn ich so drüber nachdenke, ist mir das tatsächlich total oft passiert als Kind. Also das Erste, was mir in den Sinn kam, war ein erwachsener Mann, ein Freund, sag ich mal, ein Bekannter von meinen Eltern. Ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen, aber der hat uns als Kind, hat der uns immer mit in Freizeitparks genommen, hat uns Geschenke gemacht. So. Ich durfte nie bei ihm schlafen, aber ich hatte Freunde, die bei ihm schlafen durften.
Oh.
Ja, und da, ne, keine
Ahnung. Warst du neidisch?
Überhaupt nicht.
Ja, weiß ich nicht, da kommt ja auch so eine Rivalitätsverhalten.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand ihn immer ein bisschen eklig.
Okay.
Nett, dass er das mit uns gemacht hat, so, aber muss jetzt auch nicht sein. So. Also, und da frage ich mich zum Beispiel bis heute, ob da jemals irgendwas passiert ist. Und das war nicht das einzige Mal. In dem Haus meiner damaligen besten Freundin hat auch jemand gewohnt, der das auch gemacht hat, ein erwachsener Mann, der uns immer Eis gekauft hat und andere Süßigkeiten. Wir durften immer zu ihm. Und wobei das ging dann schon irgendwann in ein missbrauchsartiges Verhalten über, weil der uns auf seinen Schoß genommen hat, uns am Hals geküsst hat als Kinder. Und dann irgendwann, wir waren nicht dabei, aber irgendwann war halt vor seiner Tür ein Polizeisiegel. Also einmal unten, einmal unten, einmal unten, einmal oben. Und wir wissen heute, dass der wohl seine Nichte angefasst hat und die daraufhin nach Hause gegangen ist und das dann der Mama gesagt hat. Und die hat ihn dann angezeigt, ihren Bruder. Und er war dann auch im Gefängnis für ich glaube, 7, 8 Jahre. Ja. Wobei, das ist ja dann schon kein Grooming mehr, das ist ja dann richtiger Missbrauch.
Das ist ja Missbrauch.
Genau.
Aber die Vorstufe dazu ist ja schon...
Genau, also ne, dieses Eis kaufen und so, das ist ja genau der Punkt.
Ich glaube, ich weiß nicht, ich kenne die offizielle Definition nicht, aber Grooming ist ja eher so dieses Subtilere, ne? Dieses, das dann am Ende auf eine sogenannte Freiwilligkeit der...
Diese Manipulation, also auch zum Beispiel zu sagen, du bist ganz schön reif für dein Alter,
oh,
ne, dass du jetzt auch so einen erwachsenen oder älteren Freund wie mich hast oder so. Das sind schon so Sachen, dass du wirklich mit dem Geist des Schutzbefohlenen spielst und dem eigentlich suggerierst, wie toll das jetzt ist, auch einen reiferen Partner zu haben.
Ich glaube, so. Grooming hat ja auch wenig was mit Pädophilie zu tun. Weil du
Also wenn ich bei Wikipedia gucke, was Grooming heißt, dann steht da in Klammern Pädokriminalität.
Es geht meistens
aber ich glaube, so eine direkte Pädophilie ist es ja nicht. Ich weiß halt nicht, in welchem steht da, auf was für eine Altersklasse sich Grooming bezieht.
Eine Minderjährige.
Minderjährig, ja gut, aber ich sag mal, wenn du jetzt so eine Altersspanne von 14 bis 17, 18 nimmst, ist das ja keine Pädophilie mehr, dann wäre das ja, glaube ich, Hebephilie.
Das kann sein.
Das ist nochmal eine ganz weitere Klasse. Pädophilie bezieht sich ja wirklich auf Kinder und nicht auf jugendliche Heranwachsende, weil es gibt ja auch die Vorliebe für Heranwachsende, ne, für junge Erwachsene. Da müssen wir, und das heißt dann, glaube ich, Hebephilie.
Okay. Na, ich hatte mich halt gefragt, im Zuge dessen, was ist das denn? Also das Phänomen gibt es ja auch nicht nur Erwachsene zu Jugendliche oder Kinder, sondern auch Erwachsene zu Erwachsene. Wie nennt man das dann?
Nochmal.
Also wenn ein Erwachsener quasi einen anderen Erwachsenen so einnimmt und quasi ihn groomt, wie nennt man das dann?
Ist
das
aber kann man Erwachsene groomen? Ich glaube, Grooming bezieht sich ja wirklich nur auf...
Kannst du. Du nutzt
ja, aber, Position. Ja, aber das fällt ja nicht unter den Begriff des Groomings. Weil Grooming
eben, deswegen frage ich ja, wie nennt man das dann?
Manipulation.
Ja, weil das ist mir letztes Jahr ja passiert. Da hatte ich ja diesen, ich weiß, das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Da hat mich doch jemand über Instagram angeschrieben, ein Mann, und hat mir die ganze Zeit ganz tolle Sachen geschrieben und war super, super nett zu mir. Und ich war schon so, das stimmt doch irgendwas nicht. Aber es ging halt die ganze Zeit so weiter. Und das hat mich irgendwann so fertig gemacht, dass ich ihm irgendwann eine Sprachnachricht geschickt habe. Ich meine so, du sag mal, was machst du? Das ist Psychoterror, was du hier machst. Weil es kam auch nie zu einem Treffen. Und sie hat immer gesagt, ja, dann und dann treffen. Was kam nie dazu?
Du bist jetzt gemacht. Wo du nicht wusstest, ob der echt ist.
Richtig, genau. Mittlerweile ist das Profil übrigens, das gibt es noch, aber alle Bilder sind raus, Profilbild ist raus.
Wo du schon dachtest, es ist jemand, der dich kennt, der dich auf Hops nehmen will, ne?
Ja, genau. Und das ist genau das Gleiche. So, der hat mich auch komplett gegroomt, aber ich weiß ja nicht, wie man das da nennt. So.
Es gibt ja auch Fälle, wo Menschen monetär boomen, in Anführungsstrichen, also auch Erwachsene untereinander, dass jemand zum Beispiel mit Geschenken überhäuft wird oder teure Luxusgüter geschenkt bekommt, damit auch eine Art finanzielle Abhängigkeit entsteht, auch von diesem Luxus, den diese Person mit sich bringt. Ja. Auch das verstehe ich als eine Art davon, aber eben schon, alterstechnisch schon. Nicht für Grooming, ne, sondern ja, unter Erwachsenen einfach. Also ne, irgendwie eine Art von Abhängigkeit zu schaffen.
Ja. Ja, gibt es bestimmt einen Begriff statt Grooming.
Ja gut, ich denke mal, bei Erwachsenen ist es dann wirklich einfach nur, ja Manipulation.
Ja.
Ich weiß nicht, du sagtest gerade noch irgendwas von Gaslighting, Miriam. Mhm. Aber das...
Ja, ist ja umgedrehte Psychologie, Gaslighting. Also so zu tun, als ob du als Täter das Opfer bist. Mhm. So.
Ja, diese Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Ne?
Und ich denke, beim Manipulieren, gerade bei Minderjährigen, ist es halt eine Sache, die auch vorkommt. So, dass sie sich irgendwie versuchen, damit jünger zu machen oder auf die selbe Stufe zu stellen.
Womit ich aber dann auch in dem Begriff, glaube ich, doch in Kontakt getreten bin. Das war, ja, du hattest es, glaube ich, gerade schon angekreuzt, ist halt, glaube ich, auch ganz stark vertreten, das Cyber-Grooming, was sich halt nur wirklich im Internet abspielt. Stichwort Knuddels.
Mhm.
Also da wurde ich damals auch schon mal angeschrieben.
Der Herd der Pädophilie im Internet.
Heftig, ja.
Mhm.
Ja.
Oder nie gewesen zu sein. Ich habe
viel von
Freunden gehört. Nee, ich war bei Single City.
Bei
wow. Ich war bei Knuddels.
Algermissen, ne?
Hildesheim, ja. Die Ecke, da war Single City ein großes Ding.
Ich war auch gern bei Knuddels, also mit 14, 15, 16.
Das hat Spaß gemacht.
Fand ich das schon doch cool.
Also ich muss jetzt sagen, es waren die Anfänge, da war das, glaube ich, noch nicht so bekannt bei den Pädokriminellen.
Ja, wobei wir auch oft angeschrieben wurden als 14, 15, 16.
Ja, wenn du in dem Raum Jungs für Jungs warst.
Hm. Aber da haben auch ganz, ganz viele Ü40 Leute uns angeschrieben. Immer.
Krass. Das erste Mal, dass ich von sowas überhaupt gehört habe, war tatsächlich bei einem schwulen Freund.
Mhm.
Der wollte sein erstes Mal haben und hat sich dann auch im Internet jemanden gesucht, jemanden, der deutlich älter war. Also wir waren 16 und er war 50.
War der offensichtlich älter? Hat er das auch zugegeben?
Ja.
Mhm.
Und die haben sich dann verabredet und dann haben wir sein erstes Mal miteinander gehabt. Und ich habe auch gedacht, so warte mal, ist er nicht ein bisschen alt? Und dann hat er irgendwie so einen Spruch rausgehauen, den hat er sich wahrscheinlich irgendwo abgehört. Von wegen, auf alten Schiffen lernt man das Segeln.
Was wenn ich halt auch, das der nicht sogar selber gesagt hätte.
Ja, was ich halt auch ganz schön
wie alt war dein Freund?
Krass finde, 16.
Das ist schon...
Er meinte halt, er wollte es nur hinter sich haben, hat sich jemanden im Internet gesucht.
Ja, wow.
Der war halt dann über 50, hat er sich nichts beigedacht. Ich fand es irgendwie super krass, weil der halt so extrem alt war. Hab aber irgendwie auch meinen ersten festen Freund gehabt, der war 30, ich war irgendwie 21, wo ich mir heute auch denke, so, auch eine krasse Altersspanne.
Findest du?
Finde ich schon, vor allem für dieses junge Alter. 20 war ich und er war 30.
Hm.
Wenn ich jetzt so überlege, jetzt mit 33 eine 23-jährige Freundin, weiß ich halt auch nicht, ob ich da so, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist ja, ich sag mal, das ist dann ja Konsens, das ist ja erwachsenes Verhalten.
Genau.
So, wenn ich jetzt, mit 20 einen 10 Jahre älteren Freund habe, finde ich da jetzt absolut gar nichts Verwerfliches dran. Klar, mit 30 einen 20-jährigen.
Ja.
Das ist so rum,
ja,
das kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist jetzt so eine, wenn man sagt, so eine Altersspanne von plus minus 10, ich denke mal, das ist ja alles gar nichts Verwerfliches, ich glaube, verwerflich wird es wirklich, wenn du dann wirklich Fokus wirklich auf auch emotional labile und noch absolut manipulierbare, nicht im Leben stehende Menschen, wenn du da so ein Faible für hast, gerade um dieses Machtgefälle geht es, glaube ich. Und das musst du mit 20, 30 in dem Gefälle musst du es nicht unbedingt haben, weil auch 20-Jährige können schon, je nachdem wie reif sie sind, auch im Leben stehen. So, da will ich ja niemandem seine emotionale Reife oder irgendwas in dieser Art absprechen. Aber wenn du jetzt sagst, dein Freund war 16, das ist halt schon, da bist du emotional noch nicht ausgereift, dass du überhaupt für dich vollumfängliche Entscheidungen treffen kannst. Und das würde zum Beispiel gerade auch wieder unter diesem Begriff der Hebephilie, den ich gerade schon mal erwähnt hatte, fallen. Weil Hebephilie ist, anders als Pädophilie, bezieht sich das wirklich auf heranwachsende, pubertierende Jugendliche, Jungen und Mädchen im Alter von 11 und 16. Und da würde das halt in dem Fall absolut noch reinfallen.
11 bis 16.
Genau, 11 bis 16. Und crazy. Ja. Also da würde ich mich als 50-Jähriger schon irgendwie schämen und
Ja, und da kommen wir halt dann, ne, schließen wir den Kreis auch wieder zu Liebe, wen du willst. Weil da haben wir genau das Problem, dass dieser 37-jährige Mann sich quasi ein Nest aufgebaut hat mit unter 18-Jährigen.
Hypothetisch.
Wir können dem nichts vorwerfen. Wir sagen auch nicht, bevor wir dann auch eine Klage kriegen, wir sagen ja nicht, dass er pädophil ist oder andere Dinge, aber also sagen wir mal, das wirkt von außen schwierig.
Ja, so. Zumal, also es wirkt halt schwierig, weil du in dieser Gruppe, die Jugendlichen müssen sich dann halt wirklich mit ihrer sexuellen Orientierung, mit Bild, mit Alter, mit Name, mit all diesen privaten Details. Guck
mal, da fängst du schon mal an.
Ja?
Was willst du mit dem Bild und mit der sexuellen Orientierung? Ja. Why? Was hat das mit der Hilfe zu tun,
die sie haben wollen? Ja, das ist in dieser Vorgruppe, musst du dich halt authentifizieren, dass das halt auch wirklich echt bist, also dass du echt bist, etc. pp. So, in dieser Gruppe kann aber jeder eintreten.
Hm.
Ich könnte jetzt in diese Gruppe gehen und mir diese ganzen Daten daraus ziehen, die ganzen Nummern und könnte da sonst was mitmachen und könnte dann wieder aus der Gruppe austreten.
Wie gesagt, das ist ein Nest für eben Groomer.
Ja, und allein dieser Vorgruppe, ne, da sollen ja teilweise zwischendurch auch einige Jugendliche dann sein. Und dann, wenn du dann authentifiziert wurdest, kommst du halt in diese Hauptgruppe, wo dann halt niemand reinkommt, der nicht irgendwie sich wirklich identifiziert hat. Aber selbst da hast du dann halt, ja.
Ja, aber auch diese Identifikation kannst du super leicht faken.
Klar.
Also das ist ja wohl gar keine Herausforderung, da irgendwie irgendein Bild herzunehmen und sagen, ich heiße jetzt Olaf und ich bin 12. So, also bitte, was ist das für eine Herangehensweise? Mhm. Worüber ich noch gestolpert bin, diese Vorstandsvorsitzende hat ja in einem Punkt des Videos irgendwie gesagt, das sei kein Grooming gewesen.
Warum, weil die ja sind zusammengezogen
sind. Freiwillig zusammengezogen. Da bin ich richtig hart drüber gestolpert, weil genau das ist ja eigentlich das, was im Endeffekt passiert,
wenn
du gegroomt wurdest. Du wirst davon überzeugt, dass du das selber möchtest.
Ja.
Und dass du mit diesen Menschen da auch zusammenleben möchtest. Dass es gar kein Problem ist, dass der doppelt so alt ist
wie du. Und das gibt dieser vor kurzem gerade erst 18-jährige, 18-jährig gewordene junge Mann auch an in einem Statement, dass er das ja will und so weiter, dass das ja völlig freiwillig ist, dass ihm noch nie so gut ging wie jetzt und und die aber auch schon eine ganze Weile wohl schon zusammen sind und das auch vor seinem offiziellen 18. Geburtstag. Ist alles ein bisschen fragwürdig, ist aber halt alles auch hypothetisch, man kann da niemandem wirklich letztendlich was vorwerfen, aber ist schon fragwürdig.
Aber da kommen wir auch direkt zu einem True Crime. Erinnert ihr euch an den Fall Maria H., die war, glaube ich, Gott, wie alt war die, 16, 17, die von diesem älteren Mann auch gegroomt wurde, der sie doch dann mitgenommen hat und sie ist doch mit ihm quer durch Europa gereist, war lange verschwunden, keiner wusste, wo sie ist, bis sie dann irgendwann von selber zurück ist. Klingelt es da bei euch?
Ja, doch, irgendwann jetzt von selber zurück da. Ja.
Genau, das ist ja auch vor 2 Jahren, glaube ich, ist es vor Gericht gegangen oder vor 3 Jahren und der ist ja dann auch verurteilt worden. Irgendwie Missbrauch, ne? Weil er sie missbraucht hat. Mhm. So. Das ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Wollen wir?
Ja, ich glaube, wir sind durch damit.
Mit dem Fall
starten? Ja.
Am 19. August 1908 wird in Ludwigshafen ein Kind geboren, dem die Eltern den Namen Heinrich geben. Heinrich wird sich später mit etwa Anfang 20 den Namen Liddy geben. Liddy Barkroff. Und um diese Entscheidung zu respektieren, dass Liddy sich heute sehr wahrscheinlich als trans verstanden hätte, nenne ich sie selbstverständlich Liddy. Also nochmal. Liddy ist am 19. August 1908 in Ludwigshafen geboren und aufgewachsen zum größten Teil bei den Großeltern. Bei den Großeltern und in einem Erziehungsheim. Denn als Kind galt Liddy als schwer erziehbar und auffällig. Vielleicht auch, weil Liddy als Kind schon dadurch auffiel, dass ihre Mitmenschen sie als Junge gelesen haben, sie aber nun mal sehr mädchenhaft gewesen ist, weibisch und viel tanzte und sang. Und so sollte ein Bub sich nun mal nicht verhalten. Liddy wurde in jungen Jahren in ein Erziehungsheim zwangseingewiesen. Und ja, man muss hier praktisch eingewiesen sagen, denn nicht selten glichen diese Anstalten psychiatrieartigen Einrichtungen, die dazu dienen sollten, das betroffene Kind gerade zu rücken oder zu korrigieren. Mögliche Gründe für eine staatliche Ersatzerziehung konnten Unehrlichkeit sein, Aufsässigkeit, Unsauberkeit, Vergnügungs- und Geltungssucht, sexuelle Triebhaftigkeit, bei Kindern wohlgemerkt, schlechte Schulleistung oder kriminelles Verhalten. Wenn dazu noch die familiären Verhältnisse schwierig gewesen waren, war es nicht unwahrscheinlich, dass der Staat dich einsammelte und eben in solch ein Erziehungsheim steckte. Leitmotiv dieser Anstalten war durchweg die Anpassung an die Norm. Und so versuchte man eben auch Liddy an die Norm anzupassen. Oft kamen Kinder, die ohne enge Familienangehörige waren, von solch einem Heim aus direkt in neue Pflegefamilien. Bei Liddy war das anders, denn zu irgendeinem Zeitpunkt muss Liddy wohl wieder bei ihrer Mutter, ihrer Leiblichen, und ihrem neuen Ehemann gelebt haben. Letzterer adaptierte sie nämlich und von dem Zeitpunkt an trug sie seinen Nachnamen. Aber Achtung, nicht durcheinander kommen. Dieser Nachname war nämlich nicht Barkroff, denn diesen gab sie sich ja selbst. Kurz nach der Entlassung aus der Volksschule, die man damals in Deutschland 8 Jahre lang besuchte und heute in etwa vergleichbar ist mit dem Hauptschulabschluss nach 9 Jahren, begann sie eine kaufmännische Lehre. Wo? Unbekannt. Zu was? Unbekannt. Bekannt ist nur, dass sie diese Ausbildung frühzeitig abbrach und darauf für kurze Zeit als Bürodienerin bzw. Botin gearbeitet hat. Kurze Zeit später, im Jahre 1924 und gerade einmal 16 Jahre alt, musste Liddy sich zum ersten Mal vor Gericht verantworten, wegen eines Vergehens wider der Sittlichkeit nach § 176 Ziffer 3 Reichsstrafgesetzbuch. Damals war das der 13. Abschnitt im Strafgesetzbuch und ab § 171 bis etwa 185 wurden Verbrechen und Vergehen wider der Sittlichkeit behandelt. Das wäre nach heutiger Begrifflichkeit das Sexualstrafrecht und es ist davon auszugehen, dass Liddy sich aufgrund von homosexuellem Verhalten hat vor Gericht verantworten müssen, ohne das an dieser Stelle genau definieren zu können. Sie wurde vom Amtsgericht Ludwigshafen zu 6 Wochen Haft verurteilt. Später wurde die Strafe allerdings erlassen. Da Liddy aber auch aufgrund des Verhaltens als Kind als schwer erziehbar und nun auch noch als sittlich verdorben galt, kam sie 1925 in eine Fürsorgeanstalt. Was in etwa dem entspricht, worüber ich schon sprach, bezogen auf Erziehungsheim und Erziehungsanstalt. Liddy unterlag nun erneut der sogenannten öffentlichen Ersatzerziehung, um ein völliges sittliches Verderben zu verhindern. 4 Jahre später, da muss sie etwa 19 oder 20 gewesen sein, musste sie sich erneut vor Gericht verantworten. Dieses Mal wegen wieder natürlicher Unzucht nach, § 175, über den wir in den vorangegangenen Folgen schon ausführlich sprachen. 2 Monate später musste sie dafür ins Gefängnis. Leider ist mir nicht bekannt, was in den 4 Jahren davor passiert ist, wo Liddy sich aufgehalten hat oder was sie gemacht hat oder wie lange sie in der Fürsorgeanstalt bleiben musste. Im November desselben Jahres, also 1929 und nach Verbüßen der 2-monatigen Haftstrafe, verließ Liddy ihre Heimat Ludwigshafen, zog erst für kurze Zeit nach Berlin und anschließend nach Hamburg. Ob sie die 20 bzw. 21 Jahre davor ausschließlich in Ludwigshafen gelebt hat und ob dementsprechend auch die Anstalt, in der sie untergebracht gewesen ist, in Ludwigshafen gewesen ist, weiß ich nicht. Nun lebte sie aber in Hamburg und möglicherweise hat Liddy sich ganz bewusst für Hamburg entschieden. Der Umzug in die Hansestadt war vielleicht nichts, was sich so ergab, sondern eine bewusste Entscheidung, denn in Hamburg war die Szene der Transvestiten, wie man Transfrauen damals nannte, relativ groß. Und in Hamburg angekommen, nannte sie sich nun auch Liddy, bestritt mit Sexarbeit ihren Lebensunterhalt und gab als Travestiekünstlerin hin und wieder Shows auf der ein oder anderen kleinen Bühne in der Hansestadt. 1930, also 1 Jahr später, wurde sie erneut inhaftiert. Dieses Mal wegen Diebstahls. Und auch in den darauffolgenden Jahren bis 34 folgten weitere kleinere Haftstrafen, immer nach § 175 und wegen ihrer Tätigkeit als Sexarbeiterin. Das war nämlich natürlich verboten. Dezember 1935. Ein Seemann betrat eine Polizeistation. Vielleicht war es die Davidwache, diese kleine Polizeistation auf der Reeperbahn. Es würde mich zumindest nicht wundern, denn es war mal ziemlich normal, dass die Seemänner, die mit ihren Schiffen praktischerweise direkt neben oder zumindest nahe der Reeperbahn anlegten, den Kiez besuchten, den Kiez und SexarbeiterInnen. Und wenn da mal was passierte, was auch immer das sein mag, konnte man praktischerweise direkt zur Davidwache und Anzeige erstatten. War ja nebenan. Und das tat eben auch dieser Seemann im Dezember 35. Möglicherweise in der Davidwache. Jedenfalls erstattete er Anzeige gegen eine Prostituierte wegen Diebstahls. Die Polizei ermittelte und fand heraus, dass es sich bei dieser Prostituierten eigentlich nur um Liddy handeln konnte. Kurze Zeit später wurde sie mal wieder verhaftet und anschließend verhört. Zitat: Den Diebstahl der 20 Reichsmark in der Herrenweide gebe ich zu. Nach meinem Dafürhalten hat der Mann nicht gewusst, dass ich ebenfalls männlichen Geschlechts bin. Er wird vielmehr angenommen haben, dass er mit einer Frauensperson verkehrt. Seit meiner Entlassung habe ich von widernatürlicher Unzucht gelebt. Feste Arbeit hatte ich nicht und habe auch keine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln bezogen. Meine Freier lernte ich auf St. Pauli kennen. Für jeden Verkehr erhielt ich meistens 2 bis 3 Reichsmark. Durchschnittlich hatte ich auf diese Weise einen Tagesverdienst von 10 Reichsmark. Gewohnt habe ich an verschiedenen Stellen, immer nur ein paar Tage. Dorthin bin ich auch mit meinen Freiern gekommen. Die Namen und Adressen der Leute kenne ich nicht mehr. Bei Schmidt wohne ich erst seit 2 Tagen. Kleine Zusatzinfo. Ein Reichsmark 1935 wären heute in etwa 4,60 Euro. Das heißt, bei dem gestohlenen Betrag handelt es sich um etwa 92 Euro. Für ihre Tätigkeit als Sexarbeiterin erhielt Liddy nach eigenen Angaben pro Freier dann dementsprechend etwa 10 bis 15 Euro. Und so kam sie auf einen Tagesverdienst von etwa 50 Euro. Im Polizeibericht von damals und zu jener Tat, dem etwas umfangreichere Ermittlungen vorausgingen, hieß es, Zitat, zur sexuellen Veranlagung des Habits, so der Nachname, den Liddy bekam, als ihr Adoptivvater sie adoptierte, ist zu sagen, dass die Anfänge seiner Abnormität schon in jüngsten Jahren zu beobachten waren. Er spielte vorzugsweise mit Puppen, wie sein Gebaren ganz dem eines Mädchens angepasst war. Ein Lippenstift war ihm bei seiner Eitelkeit unentbehrlich. In seinem 16. Lebensjahre zeigte sich das Erwachen seiner homosexuellen Natur. Sein Gefühlsleben sei das einer Frau gleichzusetzen. Das Verlangen, den Geschlechtstrieb als Mann auszuüben, habe er nie gehabt. Mit der Bezeichnung, dass er ein Mannweib ist, ist es treffend gekennzeichnet. Liddy wurde erneut inhaftiert und verbüßte ihre Haftstrafe unter anderem in der schon in der letzten Folge erwähnten Polizei- und Strafvollzugsanstalt Fuhlsbüttel in Hamburg. Auch dazu sprachen wir ausführlich in den letzten beiden Folgen. Nach dieser etwas längeren Inhaftierung, aus der sie dann 38 freikam, versuchte Liddy, sich der ständigen Überwachung durch die Polizei zu entziehen. Sie besorgte sich falsche Meldepapiere, mit denen sie sich von der Davidstraße 3 auf St. Pauli in die Eckernförderstraße 78 ummeldete. Die Eckernförderstraße 78 ist heute die Simon-von-Utrecht-Straße 79. Damit war sie quasi formal verschwunden, was wiederum dafür sorgte, dass nun per Steckbrief nach ihr gefahndet wurde. Man hatte sie also permanent im Visier. Ihre neue, vermeintlich sichere Freiheit musste sie nach nur 2 Monaten schon wieder aufgeben. Am 25. März 38 denunzierte, also verriet sie ein Besucher des Lokals Komet und teilte der Polizei mit, Zitat, im Komet, da sitzt ein Mann in Frauenkleider. Liddy wurde wieder verhaftet und wieder verhört. Zitat. In der Zeit nach meiner Strafverbüßung bis zu meiner Festnahme, also vom 15.01.38 bis zum 25.03.38, habe ich in den 9 Wochen täglich etwa 3 Männer gehabt. Sie gaben mir durchschnittlich 3 Reichsmark. Es ist auch vorgekommen, dass ich von einem Freier bis zu 10 Reichsmark bekam. In den meisten Fällen lernte ich meine Kavaliere auf der Straße kennen, in St. Georg. In den seltensten Fällen in einem Lokal. Teilweise habe ich die Leute angesprochen oder umgekehrt. Nachdem wir über den Preis einig geworden waren, gingen wir nach dem Pensionat Kucharski, Ecke Hansaplatz und Bremer Reihe. Der Pensionsinhaber wusste, dass ich Mannsweib bin. Wenige Tage nach der Verhaftung stellte Liddy einen Antrag auf freiwillige Kastration, um, Zitat, von meiner krankhaften Leidenschaft, die mich auf den Weg der Prostitution brachte, geheilt zu werden. Daraufhin wurde sie von einem Gerichtsmediziner des Gesundheitsamtes untersucht. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass Liddy unheilbar sei. Im Bericht des Arztes heißt es unter anderem, Zitat, als Urning, also Stricherjunge, wird er sich vermutlich auch nach seiner eventuell Kastration weiter betätigen, weil ihm beim Fehlen der höheren Gefühlskräfte das Unmoralische seiner Handlung, zum Beispiel Geld verdienen als Stricherjunge, nicht begreiflich gemacht werden kann. Diese Diagnose und der Stempel unheilbar kamen einem Todesurteil gleich. 4 Monate später musste sich Liddy vor dem Landgericht Hamburg wegen gewerbsmäßiger, widernatürlicher Unzucht als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher verantworten und wurde zu 3 Jahren Zuchthaus mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Erst kam sie in Gestapohaft, dann ins Zuchthaus Bremen-Orlipshausen. Dort verbüßte sie die 3 Jahre Haft, zu der sie verurteilt wurde. Das Zuchthaus Bremen-Orlipshausen war Teil der Justizvollzugsanstalt Bremen. 1933 wurde der Leiter des Zuchthauses abgesetzt und durch den SA-Mann Werner Wegener ersetzt, der den Strafvollzug dementsprechend gestaltete. Abschreckung und Disziplin statt Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Als Unterkunft dienten Barackenlager und viele Gefangene mussten beim Bunkerbau helfen. Vielleicht auch Liddy. Im Oktober 1941, also nach Verbüßen der 3-jährigen Haftstrafe, wurde sie in die Sicherungsanstalt bzw. in das Zuchthaus in Rendsburg überliefert, bevor sie dann im November 1942, also etwa ein Jahr später, zuerst an die Hamburger Polizeibehörde bestellt wurde und anschließend ins KZ Mauthausen deportiert worden ist. Dort wurde Liddy am 6. Januar 1943 ermordet.
Ja, ich finde es einen sehr interessanten Fall, weil es auch einen Bezug zu Hamburg hat. Das war auch sehr interessant. Uh-huh. Ich habe vorhin nebenbei auch mal so ein bisschen nach Bildern von ihr gegoogelt. Also ich hätte jetzt ja von den Bildern alleine jetzt gar nicht so gedacht, dass sie so ein Sexarbeiterinnen-Background uh-huh. hat, weil auf den Fotos, die ich jetzt hier habe, sieht sie immer sehr adrett gekleidet, so ich würde sagen so 20, sehr, uh-huh. sehr vornehm, so extrem ladylike, ne? Eher wie so eine Schauspielerin. Hm. Sehr, sehr sinnlich. Also
finde ich auch. Und also ich kenne die Bilder auch. Und ich habe mich da halt gefragt, in welchem Zusammenhang sind die entstanden? Ja. Also wer hat die gemacht? Warum wurden die gemacht? Weil die wirklich sehr professionell
auch sehr wirken. Inszeniert auch aussehen. Genau, ne? Wirklich inszeniert. So Fashion-Shooting genau. würde ich mir das auch vorstellen. So aus dieser Zeit. Das eine ist ja auch sehr markant, wo sie so im Profil und dann mit dem abgeknickten Arm. Genau,
ja. Ja, es ist wirklich sehr, sehr shooting. Shoot-like.
Absolut, das könnte eine Schauspielerin sein.
Ja, ja, genau, finde ich auch. Ja, was mir aufgefallen ist, als ich das so geschrieben habe, ihr ganzes Leben spielte sich ja dann, nachdem sie in Hamburg angekommen ist, wirklich auf St. Pauli ab. Ne? Also sie hat da gelebt, sie hat da gearbeitet, sie ist da vor Gericht gekommen, beziehungsweise war da bei der Polizei. Mhm. Das ist alles eine Gegend. Also wenn man mal die ganzen Straßen, die ich genannt habe und die ganzen Orte, die ich genannt habe, mal googelt, das ist alles ein Kiez, das ist alles ein Bezirk.
Das ist meine Nachbarschaft, ja, du hast auch vom Komet geredet, das ist einfach mal in meiner Nachbarstraße, da war ich sogar auf einer queeren Party vor ein paar Jahren.
Das Komet gibt es immer noch.
Das ist krass, ich wusste gar nicht, dass das so eine Historie hat. Mhm. Also, irre.
Echt auch krass, ja. Ja, und das ist, wie gesagt, ist mir halt direkt aufgefallen, dass so wirklich ihr ganzes Leben sich so in diesem kleinen Bezirk irgendwie abgespielt hat. Ne? Also vielleicht, also ich weiß nicht, ob das vielleicht was so Safe Space, Safe Place-artiges hat, auf St. Pauli einfach damals alles möglich war und deshalb konnte man da gut leben.
Das ist ja nach wie vor so. Also wir hatten ja mal über diese Übergriffe an der Wunderbar in dem Pre-Talk gesprochen. Danach gab es ja eine Demo und da wurde eben auch gesagt, hier ist einfach, also auf dem Kiez ist schon seit Jahrzehnten einfach erlaubt, frei zu sein. Und das merkt man auch, wenn man da lebt, du darfst halt rumrennen, wie und was du willst halt. Hauptsache, du bist halt irgendwie korrekt zu allen. Und ich finde, das kann man hier jetzt ja auch wieder richtig gut raushören. Das finde ich auch sehr schön zu hören.
Ja, was mich ein bisschen stört, ist, dass der Stolperstein...
Ich wollte es gerade ansprechen.
Auf dem Stolperstein steht der Dead Name.
Ja.
Und also da steht der Dead Name und dann steht da eben drunter Liddy Barkroff.
Es brennt mir gerade in den Fingern. Was sagst du dazu?
Finde ich nicht gut.
Gab es da eine Diskussion
zu? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man das ansprechen kann. Also man kann den Leuten von Stolperstein, kann man schreiben. Also ich habe selber mal eine Stolperstein-Biografie geschrieben. Biografie klingt jetzt so, als hätte ich ein Buch geschrieben, habe ich nicht. Also wenn man auf stolpersteine-hamburg.de geht, oder generell überall da, wo es Stolpersteine gibt und die entsprechende Website sich anguckt, kann man eben Kurzbiografien von denen lesen, wo es eine zu gibt. So.
Ja.
Und ich habe mal eine geschrieben für die Familie Streim, also wenn das jemand mal nachlesen möchte, Dr. Siegfried Streim, Stolpersteine. Und seine Familie musste in den letzten Jahren in einem sogenannten Judenhaus leben. Judenhäuser waren Häuser, die die Nazis quasi initiiert haben und dort haben sie quasi die Juden der Umgebung eingepfercht. Die mussten aus ihrer eigentlichen Wohnung raus und mussten in ein Judenhaus ziehen, um sie eben an einem Platz zu halten. Und die Familie Streim, über die ich die Biografie geschrieben habe, die musste eben auch in ein Judenhaus. Und vor diesem Judenhaus ist eben heute der Stolperstein von der Familie. Und das ist ja eigentlich nicht korrekt, weil das war nicht der letzte freiwillig gewählte Wohnort dieser Familie. Und mich hat vor 2 oder 3 Jahren, also geschrieben habe ich das vor 5 Jahren, glaube ich, oder vor 4 Jahren, Und vor ungefähr 2 Jahren hat mich ein niederländischer Politiker kontaktiert über meine E-Mail-Adresse beziehungsweise über stolpersteine-hamburg.de und die haben das dann weitergeleitet, der wohl ein Nachfahre dieser Familie ist. So, und der hat sich da ein bisschen mit mir ausgetauscht, weil ich eben auch im Archiv war, um was über die Familie herauszufinden und so. Und der hat mir dann auch Bilder geschickt und das war total emotional, weil ich hatte die Familie bis dahin nie gesehen. Ich habe mich nur wahnsinnig viel mit denen beschäftigt, habe über die geschrieben, habe aber nie ein Bild gesehen. Das hat er dann geändert, das war ziemlich cool, hat mich sehr gefreut. Aber er hat eben auch direkt angemerkt, Herr Ehler, irgendwie der Stolperstein ist vor der Straße, das ist die Dillstraße 15, falls es jemand interessiert hier in Hamburg, im Grindel, also im Grindelviertel, das ehemalige jüdische Viertel hier in Hamburg. Und da ist eben dieser Stolperstein, der steht eben oder ist eingelassen vor diesem ehemaligen Judenhaus und das ist theoretisch nicht korrekt. Und das haben wir dann auch direkt weitergeleitet und die haben mir dann auch nochmal geschrieben, haben gefragt, was ist genau das Problem und dann haben wir halt gesagt, ja, die Straße war ein Judenhaus, da hat der Stein nichts verloren, der müsste eigentlich dahin, wo die zuletzt gelebt haben. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, das könnten wir ja sogar machen, wenn wir denen mal schreiben und sagen, hey, das ist irgendwie nicht cool, dass da der Deadname steht.
Ja,
lass das machen. Ja. Was findest du zu der Aussage, Lady Barkow versuchte in Hamburg als Frau zu leben?
Wer hat das gesagt?
Was sagst du zu dieser Aussage?
Naja, wenn wir schon so darüber sprechen, finde ich es nicht korrekt.
Nee, okay.
Das stimmt ja nicht.
Nee.
Sie hat ja nicht versucht, als Frau zu leben, sie hat als Frau gelebt, Punkt.
Ja.
Wo steht das?
Auf Twitter, bei Neuen Gamme.
Ach, guck an. Warte mal, das könnte sogar ein Tweet sein, den ich geschrieben habe vor 4 Jahren.
Deswegen frage ich.
Ja, weil ich habe nämlich in Neuengamme die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
3. August 2019.
Ja, könnte hinkommen. Und im Zuge dessen habe ich auch Tweets gemacht. Das könnte gut sein, dass das mein Tweet ist. Aber guck mal, da kann man doch sagen, so schnell lernt man dazu.
Ja, Cancel Culture, alte Tweets rauskramen.
Ja. Ja, dann sollte ich vielleicht nicht nur die Stolperstein-Seite kontaktieren, sondern vielleicht auch noch meine ehemalige Chefin in Neuengamme.
Kann man alte Tweets nochmal ändern?
Bestimmt.
Ich glaube, die kann man editieren. Ich glaube aber, das wird dann
angezeigt.
Angezeigt, genau. Ja, ist genau. Ja nicht wild.
Was mir im Zuge meiner Recherche auch nochmal aufgefallen ist, ist, heute würde man das, glaube ich, anders behandeln, weil das so, also als Kind schon auffällig und in Erziehungsheim und so, das spricht ja immer für ein bestimmtes Umfeld, ne? Und dass sie eigentlich immer nur weitergereicht wurde, so. Die Mutter wollte sie wohl erst
absolut.
Nicht.
Absolut.
Großeltern, dann Erziehungsheim, dann doch wieder zur Mutter und das hinterlässt ja auch Spuren bei einem Kind. Und dass solche Kinder dann oft, in Anführungsstrichen, auffällig werden, ist ja auch kein großes Wunder, ne? Ja, und dann statt sie halt, heute würde man sie wahrscheinlich therapieren, aber stattdessen hat man sie dann in andere Erziehungsheime gesteckt und weiß Gott, was mit ihr getrieben.
Aber brauchen Transpersonen zwingend immer eine Therapie?
Nein, ich bezog mich nicht auf das Transsein, sondern auf die schwierige Kindheit.
Okay.
So, dass sie immer hin und her gereicht wurde, ne? Und dass sie auffällig wurde dadurch. Mhm. Und das hätte man, glaube ich, wäre man heute, glaube ich, anders mit umgegangen.
Mhm.
Ja. Bezüglich der Transsexualität würde man in eine Beratung gehen.
Oder so,
Ob eine geschlechtsangleichende OP oder irgendwelche hormonellen Therapien davon Sinn wären.
Okay, ja, Beratung klingt in dem Kontext für mich schöner.
Genau.
Dazu muss ich aber auch nochmal sagen, im Zuge meiner Recherche, es war halt nirgendwo deutlich gemacht worden, weil es da auch keine deutlichen Aussagen gibt, dass sie wirklich Transfrau gewesen ist. Das weiß man im Grunde nicht. Aber für mich spricht eigentlich alles dafür. Und deshalb habe ich sie eben als, oder behandle ich sie als Transperson. Als
Trans-Frau. Ja, das finde ich aber auch schon sehr offensichtlich.
Schon, ja. Aber es ist halt nichts Offizielles, muss man sagen. Also, sie hat nie gesagt, ich bin eine Frau.
Ja, aber muss man ja auch nicht.
Nee. Konntest du zu der Zeit ja auch nicht. Deswegen,
naja. Genau. Ja, vielleicht nochmal 1-2 Infos zum KZ Mauthausen. Das war das größte KZ in Österreich. Also es gab KZ in Deutschland, wie wir alle wissen, aber auch in Osteuropa, das wissen wir auch, aber eben auch in Österreich. In Niederlande gab es auch welche. Ich glaube sogar auch Frankreich. Und das KZ Mauthausen war eben das größte in Österreich. Das gab es von 38 bis 45, bis zur Befreiung. Und in dieser Zeit waren ungefähr 200.000 Menschen inhaftiert, von denen etwa 100.000 dort ermordet worden sind. Also schon eine hohe Zahl.
Kleine Side Note, auf Netflix gibt es einen Film, Der Fotograf von Mauthausen.
Stimmt.
Steht auf meiner Liste ganz oben
gesehen.
Noch, den möchte ich noch sehen.
Crazy, ja, der Begriff Mauthausen hat mir noch gar nichts gesagt bis jetzt.
Ist auch nicht so bekannt, weil ist auch, wie gesagt, Österreich und so.
Ja, Österreich kenne ich schon.
Aber das ist
unten, du weißt
wie mit Neuengamme. Also Neuengamme kennt halt auch irgendwie kaum einer.
Ja.
Wenn du mal in Deutschland das KZ Neuengamme ansprichst, dann sind alle so, hä?
Wo?
So, Dachau kenne ich, kenne Sachsenhausen, Auschwitz, aber Neuengamme, so. Mhm. Also damals, als ich in der Gedenkstätte angefangen habe, fiel dann mal in so einem Nebensatz, Neuengamme ist so das unbekannte Lager. Mhm. So keiner kennt es, obwohl es ein riesen Arbeitslager war. Es war das größte Arbeitslager in Norddeutschland. Und eins der tödlichsten, und trotzdem kennt es eben kaum einer. Ne? Das hast du ja auch bei vielen Hamburgern, die gar nicht wissen, dass Hamburg ein KZ hatte. So, ja. Ne? Auch wenn es bei vielen auch auf Pflichtprogramm ist, in der Schule dahin zu gehen, gibt es eben auch welche, die das gar nicht kennen.
Ich wohne jetzt seit 2009 in Hamburg und habe von Neuengamme das erste Mal von dir gehört.
Ah ja, guck, siehst du. Ja.
Ja. Hätte ich sonst auch nicht gerafft. Oder erst sehr spät halt. Ne?
Ja. Aber ich hatte war zum ersten Mal dort, das muss 2006 gewesen sein. Da habe ich noch gar nicht in Hamburg gewohnt. Mhm. Da war ich bei meinem, heute Gott sei Dank, Ex-Freund.
The Shade. Heute Gott sei Dank.
Nicht böse gemeint. Und da habe ich davon, ich glaube, im Internet gelesen. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, wollen wir da hinfahren? Und dann sind wir da hingefahren. Und da sah das aber noch ganz anders aus. Mhm. Weil die Gedenkstätte, wie es sie heute gibt, gibt es erst seit 2010. Davor war das nicht so groß. Mhm. Und keine Gedenksteine oder Steinhaufen und all das. Das gab es alles damals noch nicht. Ja. Habt ihr noch was?
Nee, ich glaube für heute nicht. Wir haben das zu Anfang gar nicht erwähnt. Vorgestern war ja der 27.
Ja, genau.
Da haben wir noch gar nichts so gesagt.
Genau, vorgestern war der 27. Januar, Tag des Gedenkens an den Holocaust sozusagen, ja.
Genau, das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir diesen Monat jeden Sonntag eine Folge den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet haben.
Exakt, ich glaube, das haben wir in der ersten Ausgabe dieses Monats einmal kurz erwähnt und dann gar nicht mehr.
In der zweiten haben wir es auch gesagt.
Genau, ja, an dieser Stelle auch vielleicht nochmal an die Zuhörenden. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das so gut aufgenommen habt. Oder wir das so gut aufgenommen haben, weil steht die Aufnahme.
Podcast-Aufnahme.
ja, weil das kam wirklich gut an und ihr habt fleißig gehört und ja, vielen Dank an dieser Stelle von uns.
Ja, auf jeden Fall.
Gerne auch per Feedback. Könnt ihr uns auch gerne Feedback weiterreichen, ne?
Feedback weiterreichen.
Ja.
Feedback ist mal per Feedback.
Gründe aus Gründen.
Ja. Folgen ist on fire.
Genau, ihr könnt uns Bewertungen dalassen auf Spotify und
Apple Podcasts mit Sternen und Kommentar.
Genau.
Auch über Kommentare freuen wir uns. Über
wir haben festgestellt, dass ihr das bei Spotify
sofort umgesetzt habt nach dem letzten Aufruf.
Fleißig getan habt. Ja. Ja, total verrückt. Macht das gerne weiterhin. Bewertet uns möglichst gut. Genau, und schreibt uns, wenn ihr Kritik habt. Wir nehmen das gerne auf und ja.
Apropos Schreiben, hier nochmal ein kleiner Anruf, Ding Dong. Bezüglich unseres Special nächste Woche. Mhm. Miriam.
Ja, wie zu Beginn dieser Folge angekündigt, machen wir als nächstes ein Zuhörer-Special. Also sendet uns gerne auch eure Erfahrungsberichte einmal rüber. Ihr könnt uns die als Voicemail schicken, Text, wir lesen sie für euch vor. Ihr könnt sie schreiben, wie euch das am liebsten ist. Teilt uns doch mal mit, was ihr für Erfahrungen mit Übergriffen zum Leben als Person des LGBT-Spektrums gemacht habt.
Genau, Hasskriminalität.
Genau, irgendwie erlebt habt in dem Bezug. Und genau, damit würden wir dann unser nächstes Special einmal füllen.
Es kann auch gerne was, vielleicht, was euch vielleicht banal vorkommt, was euch aber beschäftigt. Das heißt ja nicht gleich immer, dass es wirklich sehr banal ist, aber könnt ihr gerne mit uns teilen, ne, wenn es euch wirklich belastet oder wenn da irgendwelche Sachen sind, so, da kam mir irgendwas komisch vor, immer her damit, denn es soll nicht eine bestimmte Thematik sein, die wir in der nächsten Folge ansprechen, sondern es soll wirklich um eure Stories gehen und da ist keine so unwichtig, dass sie nicht gehört werden könnte.
Genau, also ihr könnt euch auch auf Dinge beziehen, über die wir gesprochen haben. Wenn euch jetzt was einfällt, wo wir vorhin über Grooming gesprochen haben, wo ihr denkt, so, okay, ich glaube, ich habe da eine Erfahrung gemacht, teilt sie uns einfach mit, wenn ihr das möchtet natürlich.
Oder Thematiken, die wir bisher vielleicht noch gar nicht aufgegriffen haben.
Genau, alles ist da erlaubt.
Korrekt.
Immer her damit.
team@crimeinthecloset.de
Danke dir. Genau. Das hat gefehlt.
Schönes Schlusswort, schöne Schluss-E-Mail. Für diese Folge. Ich bedanke mich bei Tobi, bei Miriam, bei
danke,
euch, René. Zuhörenden
danke,
da draußen.
René.
Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook, gerne auch als Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Sollte sich jemand durch diese Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffe oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.